Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
DRS 2 Reflexe. Mit der heutigen Sendung lädt sie Peter Buri zu einem Rundgang durch ein besonderes Bauwerk ein. Rund 50 Kilometer nördlich von Berlin liegt eine unterirdische Bunkeranlage, die auf 3 Stockwerken 400 Räume umfasst und eine Fläche von 7500 Quadratmetern aufweist. Das war Erich Honeckers Perle. Perle, so lautete nämlich der Deckname für diesen Schutzbunker, den der oberste Boss der früheren DDR im Versteckten bauen ließ, um von dort aus im Krisenfall mit seiner Kommandozentrale sogar einen Atomkrieg überleben zu können. Ende November wird dieses nunmehr marode Bauwerk wegen Nichtgebrauchs endgültig versiegelt. Vorher war es aber jetzt eben noch zu besichtigen. Rebecca Hillauer hat sich unter kundiger Führung in diesen tieferen Schichten der DDR umgesehen.
Der Bunker liegt dort hinten unter diesem Hügel, dem sogenannten Mount Erich.
Über eine Metallleiter führt Florian Karsch uns 5 Meter in die Tiefe. Vorbei an einem Dieselgenerator, der den Bunker derzeit mit Strom versorgt. Wir müssen uns ducken, um durch das Loch in der Wand ins Bunkerinnere zu klettern. Durch hellgrün gestrichene Drucktüren kommen wir zu den chemischen Duschen, mit denen im Ernstfall radioaktive Partikel abgewaschen werden sollten.
Das Ganze mit einem Gemisch aus Wasser und Chemikalien, mit Mersolat, um genauer zu sein. Mersolat ist ein sehr starker Industriereiniger. Dieses Gemisch hätten Sie 15 Minuten lang über sich ergehen lassen müssen. Danach hätten Sie sich einem Schnelltest Ihrer Blut- und Gewebeproben unterziehen müssen. Wären sie noch immer kontaminiert gewesen, dann hätte man sie gleich nochmal 15 Minuten duschen geschickt. Aber angenommen, sie wären rein gewesen, dann wären sie nun in eine Luftschleuse gekommen. Dort hätte man einen kompletten Luftaustausch vorgenommen und danach wären sie zu Wasserduschen gekommen. Dort hätten sie sich die Chemiebrühe vom Körper waschen können, hätten dabei auch gleichzeitig ihre oberste Hautschicht und sämtliche Haare von sich waschen können. Das wäre nämlich alles auch weg gewesen. Sehr, sehr ätzend, Mersolat.
Einige Gesichter verziehen sich skeptisch. Aber was ist schon der Verlust einer Hautschicht und der Haare im Fall eines Atomkrieges? Weiter geht es die kahlen Gänge entlang, vorbei an halbdunklen Räumen, Stahlschleusen, Aggregaten und Schaltpulten. Es ist feucht und kalt. Die Steuerungszentrale. Hunderte von Schaltknöpfen bedecken die 4 Wände. In der Mitte steht ein riesiges Schaltpult. Von hier aus wurde alles geregelt. Stromversorgung, Trinkanlage, Luftzufuhr.
Sie sehen hier verschiedene Betriebsweisen, 0, 1, 2 und 3. Betriebsweise 0 heißt, der Bunker ist ausgeschaltet. Betriebsweise 1 ist der Friedenszustand. Betriebsweise 2 ist der Schutzzustand. In Betriebsweise 2 wurde die Luft von außen schon voll auf ABC-Kampfstoffe gefiltert. Direkt vor dem Atomschlag hätte man nochmal hochgeschaltet in Betriebsweise 3. Betriebsweise 3 ist der Verschlusszustand, das heißt völlige Hermetisierung des Bunkers. Luft wäre dann aus Luftreserven hier im Bunkerinneren genutzt worden. 36 Stunden hätte man diesen Verschluss aufrechterhalten können. Dann hätte man wieder zurückgeschaltet in Betriebsweise 2 und hätte jetzt wieder kontaminierte Außenluft angesaugt, hätte die durch eine Reihe von Filtersystemen laufen lassen und diese Luft als Atemluft hier drin verwendet.
400 Räume auf 3 Stockwerken und 7500 Quadratmetern Fläche. Hier hätte Erich Honecker mit dem Nationalen Verteidigungsrat der DDR im Fall einer atomaren Auseinandersetzung überleben sollen. Es war die Zeit des Kalten Krieges und des Wettrüstens zwischen den beiden Supermächten USA und UdSSR. Seit der Kuba-Krise 1961 war sich die DDR-Führung bewusst geworden, im Ernstfall hatte sie keine geeignete Ausweichführungsstelle. 1975 begann man, in der Nähe des Dorfes Prenden, 50 Kilometer nördlich von Berlin, eine Baugrube mit enormen Ausmaßen auszuheben. 140 Meter lang, 150 Meter breit, 40 Meter tief. Um die Luftaufklärung der NATO zu täuschen, musste die Baustelle getarnt werden. Jürgen Freitag arbeitete als ranghoher Soldat der Nationalen Volksarmee, abgekürzt NVA, eng mit der damaligen Bauleitung zusammen.
Es wurde dann von unten nach oben der Beton gegossen und es gab dann die Bereiche, die dann halt ruhen mussten, damit der Beton erstmal aushaut, die wurden halt abgedeckt, es wurden Tarnnetze drüber gemacht, es wurden auch so eine Tarnwände aufgestellt, wo dann auch teilweise schon in der Bauphase diese große Technik eingestellt wurde, wie die Netzersatzaggregate bzw. diese Druckluftbehälter oder eben bestimmte Einbauteile aus Stahl. Das wurde dann auch versucht, entsprechend zu verschleiern.
Der Bunker mit dem offiziellen Code 17-5001 und dem Tarnnamen Perle war oberste Geheimsache.
Jeder, der hier zum Einsatz gekommen ist, hat eher den Fuß auf das Objekt gesetzt, hat erst eine Verpflichtungserklärung unterschreiben müssen, dass er eben alle Dinge, die er hier zur Kenntnis hat, an keine Person weitergeben darf. Wir haben normal in Berlin gewohnt und sind dann früh einen Bus eingestiegen, hergefahren und auch mit dem Bus wieder nach Hause gefahren. Nur so, dass das eben nach außen hin als normales NVA-Objekt gegolten hat.
5 Jahre dauerte es, den Bunker Perle zu errichten, von 1978 bis 1983. Von dem Bauprojekt hatten die Bewohner im nahegelegenen Brenden sehr wohl etwas gemerkt, erzählt Ortsbürgermeister Hans-Joachim Auge.
Das Material wurde ja zum großen Teil auch nachts transportiert. Deshalb hat man sich da auch gewundert, dass so viel Beton und so viel Stahl da oben in den Wald gefahren wurde, war denn wohl gebaut ist. Die Gerüchte, die so bis zur Wende durch den Ort gingen, waren ja Raketensilo und ähnliche Atomgeschichten, vielleicht auch bisschen gestreut damals von der Stasi, dass man eben nicht mitkriegen sollte hier als Bevölkerung, dass es eben ein Regierungspunkt da ist.
Oberirdisch hatte man etliche Gebäude und Baracken gebaut. Die Bewohner von Brenden nahmen an, dort sei eine Kaserne der Nationalen Volksarmee.
Nicht nur, dass dort diese Anlage selber eigentlich nicht bekannt war, es war auch so ein bisschen zu merken, dass der Ort Brenden selber nicht unbedingt mehr so auf der Landkarte genannt wurde. Also selbst eine Ausfahrt Brenden gab es nicht. Oder auch den Karten, da war zum Teil Brenden auch nicht mehr so richtig erwähnt. Also man hätte sicherlich schon gerne, dass hier noch weniger Leute leben, um auch noch weniger dann an Informationen nach außen zu tragen. Das hat man schon gemerkt. Aber irgendwo hatte man sich dann dran gewöhnt und hat auch ja nicht mehr so denn darüber nachgedacht.
Im Bunker sorgten 50 Mann technisches Personal für dessen ständige Einsatzbereitschaft im Falle eines Atomkriegs.
Der Bunker war, der war im Prinzip immer dicht. So alle Dinge so, wie das auch im Einsatzfall gewesen wäre. Es war rund um die Uhr besetzt und kurzfristig wäre man in der Lage gewesen, dort die volle Gefechtsbereitschaft herzustellen. Jedes Quartal haben wir dort 48 Stunden lang eine Übung gefahren. Und dort wurde dann also die Betriebsweisenumsteuerung durchgefahren. Die gesamte Problematik des Schleusenprozesses wurde auch immer wieder durchexerziert, sodass also die gesamte Besatzung, die dort unten war, also das An- und Ablegen der Schutzausrüstung außen FF beherrscht hat. Und so eine Dinge wurden dann also immer trainiert.
400 Menschen hätten im Bunker Platz gefunden. Als stellvertretender Bunkerkommandant wäre Jürgen Freitag einer von ihnen gewesen. Angst macht ihm diese Vorstellung nicht.
Wenn man dort längere Zeit unten ist, dann relativiert sich das. Dann denkt man nicht mehr an diese, dass das abgeschlossen ist. Es war ja auch relativ weitläufig, war eben wie normaler Arbeitsraum dort. Das Lüftungsregime war gut und Beleuchtung und so weiter. War halt wie in ein Großraumbüro heutzutage, was keine Fenster hat. So hat man sich dann halt auch da gefühlt. Das war wie jeder Militärangehörige. Wenn ein Panzerfahrer in seinen Panzer steigt und jetzt einen Einsatzbefehl kriegt, dann denkt er auch nicht, mein Gott, jetzt muss ich schießen oder auf mich wird geschossen. Das war halt Soldatenalltag.
85.000 Tonnen Beton wurden für den Bunker verbaut. Die Wände Meter dick und mit Stahlplatten gegen den elektromagnetischen Impuls bei einem Atomschlag geschützt. Doch Beton und Stahl allein reichten nicht aus, um Erich Honecker und die anderen Insassen vor der gewaltigen Druckwelle einer Atombombe zu schützen. Zu diesem Zweck ließ man sich eine für damalige Verhältnisse ingenieurtechnische Meisterleistung einfallen. Man brachte Aufenthaltsräume und technisch wichtige Bereiche in abgefederten Tragwerkskonstruktionen unter. 25 Meter unter der Erde, erklärt Florian Karsch, wie das funktioniert hätte.
Diese Tragwerke sind riesige Stahlcontainer, die man an armdicken Stahlseilen an der Decke montiert hatte. Die hingen frei schwingend im Raum, konnten sich in alle Richtungen bis zu 40 Zentimeter bewegen. Es wäre nun so gewesen, dass sich nach dem Nuklearschlag das Bauwerk in Gänze im Boden versetzt hätte. Diese freischwingenden Tragwerke wären aufgrund der Masseträgheit erstmal starr geblieben, hätten dann langsam nachgeschwungen und hätten sich allmählich ausgependelt. Das hätten diejenigen, die hier drin gewesen wären, kaum noch gemerkt. Honecker hätte vielleicht mal seine Kaffeetasse abwischen müssen, weil da ein Tröpfchen Kaffee übergelaufen wäre, mehr nicht.
Es war an alles gedacht. Ein eigenes Wasserwerk mit einem 360.000 Liter fassenden Wasserspeicher, ein Elektrizitätswerk mit einer Leistung von 1 Megawatt, so viel wie für eine Kleinstadt. Nur ein Problem gab es allerdings. Unter Vollleistung wären pro Stunde gut 200 Liter Diesel verbrannt. Die Abgase mussten durch ein Rohr ins Freie geleitet werden, wo sie weithin sichtbar qualmten und rusten.
Man hat deshalb um diesen Schornstein herum die Attrappe eines Heizhäuschens errichtet und man tat dann so, als ob von diesem Heizhäuschen aus die oberirdischen Stabsgebäude mit Wärme versorgt würden. Man hat dann neben diesem Heizhäuschen noch einen großen Kohlenberg aufgeschüttet, um das Heizhäuschen entsprechend zu tarnen und hat diesen Kohlenberg auch immer mal wieder von Zeit zu Zeit umgeschippt, damit es tatsächlich so aussah, es würde dort geheizt, damit die Luftaufklärung der NATO Veränderungen auf ihren Aufnahmen wahrnahm.
Von diesen aufwendigen Tarnmaßnahmen ahnten die Dorfbewohner von Bränden nichts. Sie sahen nur 200 Hektar eingezäunten Kiefernwald.
Unter dem 2 Meter hohen Drahtzaun, oben drauf mit Stacheldraht, waren dann richtig Wachposten gewesen, alle 100 Meter oder wie auch immer, die da patrouilliert haben und rund um die Uhr bewacht wurde, das ganze Objekt. Wir selber als Bürger sind ja nur außenrum dann am Zaun mal langgekommen, aber selbst wenn man zu dicht an den Zaun rankam, jetzt beim Pilzsuchen im Herbst zum Beispiel, musste man schon mitrechnen, dass man vom Wachpersonal da mal angehalten wird. Und wenn man keinen Ausweis dabei hatte, konnte durchaus sein, dass er ihnen erstmal gesagt hat, also kommen Sie mal vorne zur Wache, wir müssen mal die Personalien aufnehmen. Also das konnte einem durchaus passieren.
Auch wenn die DDR als Staat nicht überlebt hat, hinsichtlich ihres Regierungsbunkers ging die Rechnung der DDR-Führung auf, wie Jürgen Freitag nach der Wende erfuhr.
Es ist so gewesen, dass wir uns auch mit einigen hohen Offizieren der Bundeswehr unterhalten haben. Und von da die Aussage gekommen ist, dass man zwar wusste, dass es hier was gibt, aber wofür dieses Schutzbauobjekt ist, das war nicht bekannt. Man hat andere Bauwerke, die es ja gab in der DDR, eher dem Nationalen Verteidigungsrat zugeordnet als dieses hier.
Durch den Fall der Mauer 1989 verlor Honeckers Perle schlagartig ihre Bedeutung. Eine Zeit lang wurde der Bunker noch von der Bundeswehr genutzt, da er aber auf Dauer für ihre Zwecke nicht geeignet war, wurde er 1993 verplombt. Doch immer wieder verschafften sich Plünderer und Metalldiebe gewaltsam Zugang und verursachten erhebliche Schäden. Der Verein Berliner Bunkernetzwerk ersann schließlich eine sichere Verschlussmethode und installierte eine Alarmanlage.
Das ging dann stark zurück mit den illegalen Einbrüchen. In den letzten 2 Jahren haben wir zusätzlich eine Dokumentation angefertigt. Also das heißt, jeden einzelnen Raum mit panoramafotografischer Technik aufgenommen, sodass es dann zu Ende 2010 im Internet eine Begehungsmöglichkeit virtueller Natur geben wird. Und zu guter Letzt war halt die Frage, müssen wir direkt zumachen, den Verschluss wiederherstellen oder kriegen wir die Chance der Öffentlichkeit, das Bauwerk zu zeigen?
Vom Senat des Landes Berlin erhielt der Verein die Erlaubnis, von August bis Oktober Interessierte durch das Bauwerk zu führen. Seither kamen Tag für Tag Scharen von Menschen, sogar aus England, Spanien, Frankreich und Japan. Ausgerüstet mit dicken Jacken, festen Schuhen und Bauhelmen, kletterten sie für 2 Stunden unter die Erde. Projektleiter Hannes Hensel, von Haus aus Nachrichtentechniker, ist sich in dieser Zeit über die Bedeutung des Bunkers erst klar geworden.
Es war für mich am Anfang auch eher so, dass ich dachte, das ist ja unsinnig, völlig verrückt. Aber wenn man mit Zeitzeugen spricht und die damalige Sicht der Dinge erkennt, dann hat es schon seine Berechtigung und dann wird es nachvollziehbar. Es geht nur darum, dass ich dem Gegner sage, du kannst nicht angreifen, weil ich werde zurückschlagen. Und verbunkerte Führungsstellen ermöglichen halt tatsächlich, den Gegenschlag geplant und systematisch zu führen. Was dann dem Gegner den Erstschlag etwas verdirbt.
Diese Bauwerke, die im Prinzip jeder souveräne Staat in der ganzen Welt hatte, die auch meiner Meinung nach eine ganz entscheidende Funktion hatten, im Zusammenhang mit dem militärstrategischen Gleichgewicht, dass keiner von beiden Seiten auf die wahnwitzige Idee kommt, auf den Knopf zu drücken und diesen Countdown auszulösen. Das war ja dieses große Glück, dass es eben 2 starke Mächte gab, die sich gegeneinander in Schach gehalten haben Und dass man halt diese Dinge auch so darstellen sollte und dann nicht immer bei diesen Bunkerbauwerken dann das immer als irgendwas Verwerfliches und Anrüchiges, das für die Bonzen in der DDR da gewesen ist. Nee, es war ganz einfach eine Anlage, die für die Führung der DDR im Kriegsfall notwendig war. Da ging es nicht darum, dass diese Leute ihre Haut retten wollten, sondern die haben dort ganz konkret eine Aufgabe gehabt.
Nämlich die DDR im Fall eines Atomkriegs zu regieren. Dass die restliche Bevölkerung wohl kaum überlebt hätte, ist dem ehemaligen stellvertretenden Bauwerkskommandanten Jürgen Freitag durchaus bewusst.
Selbstverständlich, ob das die Bevölkerung der DDR, ob das in der BRD, ob das in den USA oder in der Sowjetunion gewesen wäre, das Schicksal hätten alle das gleiche gehabt. Dort, wo diese Waffen eingesetzt worden wären, hätte es viele, entsetzlich viele Tote und Vernichtung und Leid gegeben. Und um das zu verhindern, deswegen haben wir versucht, hier unseren Dienst zu machen.
Hans-Joachim Auge hat an diese Abschreckungsdoktrin nie recht geglaubt. Nach der Wende arbeitete der Elektriker als ziviler Mitarbeiter für die örtliche Standortverwaltung der Bundeswehr, die den Bunker bis zur Schließung nutzte. So erfuhr Hans-Joachim Auge nach all den Jahren des Rätselratens, was sich dort im Wald nahe seines Dorfes verbarg.
Erstmal war natürlich dann geklärt, dass es kein Atombunker war. Dann hat man ja noch die ganzen technischen Anlagen gesehen, also Klärwerk, Wasserwerk, die vielen Telefonanschlüsse. Und hier im Ort hatten wir Trockenklo gehabt und den Brunnen, schlechtes Wasser. Und von Telefon war überhaupt ja nicht zu reden. Ich weiß nicht, ob, wenn wir im Ort hier 5, 6 Telefone hatten, dann war das, glaube ich, schon eine ganze Menge. Also das sind so Sachen, wo man unter sogenannten sozialistischen Verhältnissen, wie uns ja dann immer erklärt wurde, wo alle ja gleich sind, wir doch gemerkt haben, dass einige ein bisschen gleicher waren.
Im August nutzte deshalb Hans-Joachim Auge, inzwischen Ortsbürgermeister, die Gelegenheit und nahm an der allerersten Führung durch den Bunker teil. Er war neugierig, ob es dort noch immer so aussähe wie früher.
Der Linium, der heute da noch drin liegt, der war auch drin. Und die technischen Räume, die waren natürlich bloß mit einem Farbanstrich behandelt. Die Aufenthaltsräume von den Regierungsmitgliedern, die waren schon tapeziert. Also das war schon eine richtige DDR-Tapete, die erkennt man heute auch noch. Die waren dann in jedem Tapetenladen zu erhalten.
Heute hängen die Tapeten in Fetzen von den Wänden. Überall riecht es nach Moder, sogar im Herzstück des Bunkers, dem Lagerraum. Von hier aus hätte Erich Honecker im Kriegsfall über unterirdische Sendeanlagen Ansprachen ans Volk gehalten und die nationale Volksarmee befehligt.
In dem Lagerraum hat's ausgesehen wie im Palast der Republik. Die Sitzreihen waren Originalbestuhlung aus dem Palast der Republik, die Lampen waren aus dem Palast der Republik. Dann war eine Holztäfelung und ja, Teppichbelag war dort. Dann ein Pult mit 2 Sesseln, wo dann Honecker gesessen hätte und derjenige, der die Lage erläutert hätte. Dann die Kartentafeln, wo halt die Lage dran dargestellt war, was man ja auch jetzt noch sehen kann. Durch das Fernsehprogramm von allen hier empfangbaren Programmen, auch ARD, ZDF und in dem dritten konnte man einspielen.
Von der einstigen relativen Pracht ist heute nicht mehr viel zu sehen. An der Wand hängt noch eine alte DDR-Uhr. Ein Spaßvogel hat die Zeiger auf 5:45 gestellt.
Wir sehen hier neben dieser Leinwand noch verschiebbare Wände. Die konnte man früher vom Regieraum dort drüben aus per Knopfdruck in den Nebenraum fahren lassen. Dort hätten dann Ordonnanzoffiziere diese Wände mit Kartenmaterial bestücken können. Diese Karten wären transparent gewesen und wären noch von beiden Seiten angeleuchtet worden. Das Anleuchten hätte durchaus Sinn gemacht. Sie wissen, hier hätten überwiegend alte bis greise Männer gesessen. Die hätten höchstwahrscheinlich nicht mehr so gut gesehen, wie es in dem Alter so ist.
Eine Frau will wissen, ob auch für Margot Honecker ein Platz im Bunker vorgesehen gewesen wäre.
Hier in diesem Bunker wären keine Familienmitglieder untergekommen. Bei Margot Honecker hätte man eventuell eine Ausnahme gemacht, weil sie auch eine hochrangige Politikerin war. Die Familienmitglieder wären in einen Familienbunker in der Nähe der Waldsiedlung bei Wandlitz gekommen. In der DDR unterschied man Bunker in verschiedene Schutzklassen. A, B, C, D. A das Beste, D das Schlechteste. Dieser Bunker hier im Übrigen war für A zu gut, deshalb A+, das ist nochmal eine Sonderschutzklasse. Dieser Familienbunker dagegen hatte lediglich Schutzklasse D.
Weiter geht es an den Mannschaftsschlafräumen vorbei. Auf den Matratzen der schmalen, dreistöckigen Metallpritschen liegt zentimeterdicker Schimmel. Eine Metallleiter führt zu den Wohn- und Schlafräumen der Regierungsmitglieder. Die Einrichtung ist überraschend spärlich. Hans-Joachim Auge kann bestätigen, das war im Bunker schon früher so.
Bevor er versiegelt wurde, haben wir dort ausgeräumt. Also alles, was an beweglichem Material da war. Auch Erich Honecker, sein Mobiliar, sein Schrank und sein Bett, wenn man das so mal hören will. Kleines Bett, ein ganz normales Bett und auch ganz schlichter Schrank. Den hätte man auch in jedem Möbelladen in der DDR sicherlich kaufen können. Also da war keine Stilmöbel oder ähnliches. Das war wirklich Gebrauchsmöbel gewesen, die auch hinten mit einer Hartfaserplatte versehen waren. Also da war nichts besonders hochwertig gewesen, ne.
Zumindest hätte Erich Honecker als einziger ein Einzelzimmer gehabt. Nach 14 Tagen wäre aber auch für den Staatsratsvorsitzenden Schluss gewesen. Länger hätten die Notreserven an Luft, Wasser und Nahrung nicht gereicht. Dann wäre der Bunker evakuiert worden.
Nach 14 Tagen haben sich die radioaktiven Partikel, die sich vorher noch überall in der Luft befunden hätten, einigermaßen gesetzt, sodass man zumindest für kurze Zeit im Vollschutzanzug und mit Gasmaske natürlich ausgerüstet den Bunker hätte verlassen können. Man wäre dann zu den grünen Garagen gegangen, die Sie vielleicht bei Ihrer Ankunft gesehen haben. Da drin standen umgebaute Schützenpanzerwagen. Da wäre man eingestiegen, hätte sich damit zu einem vereinbarten Abholungsort fahren lassen, hätte sich dann von dort aus ausfliegen lassen. Soweit die Theorie.
Zum Glück ist der Ernstfall nicht eingetreten. Der Bunker ein Symbol für den Wahnsinn des Kalten Krieges. Hannes Hensel vom Berliner Bunkernetzwerk ist trotzdem fasziniert von dieser autarken Welt, viele Meter unter der Erde.
Ich bin selber zur Wendezeit 18 Jahre alt gewesen, Westdeutscher. Also ich habe eigentlich nichts damit zu tun. Es ist aber ein zeitgeschichtlich interessantes Bauwerk, ein technisch sehr interessantes Bauwerk. Und das ist das, was uns halt auch interessiert an der Sache. Die Kombination aus Zeitgeschichte und Technik, also dieser Aufwand, der getrieben wurde, unterirdisch, diese Kleinstadt, die existiert mit allem, was dazugehört, nur um für den Fall, dass der Kalte Krieg eskaliert, diesen kurzen Zeitraum von 14 Tagen zu überstehen. Alles nur auf diese 14 Tage und die Abschreckung, die damit verbunden ist, ausgelegt.
Der Besucherandrang während der letzten Monate zeigt, diese Faszination teilen viele Menschen. Sogar Bürgermeister Hans-Joachim Auge kann der Sache mittlerweile etwas Positives abgewinnen.
Wir haben ja nun mal 40 Jahre DDR gehabt und da wollen wir uns auch ja nicht verstecken vor, denn das war ja nun mal da und gerade so eine technische Anlagen, die sind auch im Ausland wohl nicht so oft gebaut und deshalb ist das eigentlich auch schon eine ziemliche Rarität, muss ich mal sagen. Und Prenn hat dadurch eine ganz schöne Imageaufwertung erlebt. Unsere Gastronomie hatte einen richtigen Boom erlebt.
Den jahrzehntelang verborgenen Schatz, die Perle Honeckers, würde Bürgermeister Hans-Joachim Auge gerne als Touristenattraktion für seine Gemeinde behalten.
Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass da so viel internationales Interesse vorhanden ist. Also das ist nach wie vor der Boom noch ungebrochen. Und da sollte sicherlich nochmal der Berliner Senat drüber nachdenken, ob das wirklich das letzte Wort ist, was sie da haben. Ja.
Dennoch soll der unter Denkmalschutz stehende Bunker Ende November für immer versiegelt werden. Nach Ansicht des Berliner Senats, wie auch von Hannes Hensel vom Bunkernetzwerk, wäre ein Dauerbetrieb schlichtweg nicht finanzierbar.
Den Vorteil, den wir haben jetzt über diese kurze Zeit, 3 Monate, liegt darin, dass wir gewisse Auflagen zu erfüllen haben. Die sind relativ hoch, aber im Rahmen. Wenn Sie das Ganze dauerhaft betreiben wollten, wären die Auflagen sehr viel höher. Das trägt sich nicht.
Sie hörten Reflexe, Rebecca Hillauer mit einem Rundgang durch die sogenannte Perle, den einstigen Schutzbunker der DDR-Führung, der Ende Monat nun endgültig versiegelt werden soll. Morgen in Reflexe geht es um einen ganz anderen Bau und um die Zukunft, die er verspricht. In Luzern wird in einem ehemaligen Schlachthofgebäude am südlichen Stadtrand das multifunktionale Kulturzentrum Südpol eingeweiht. Elinor Landmann stellt diesen neuen Ort für Musik und Theater in Reflexe vor.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.